Ecstasy oder MDMA, das kann jeder machen. Wenn man sich in Berlin in vielen Clubs umschaut, auf den Tanzflächen, dann macht das auch jeder. Kiffen kann eigentlich auch jeder. Die Sehnsucht nach dem Rausch, die gab es schon immer. Und wir im Deutschlandfunk Kultur, wir wollen die ganze Woche lang wissen, wo diese Sehnsucht eigentlich herkommt und wie sie sich vielleicht auch anders erfüllen lässt. Zum Beispiel durch das Atmen. Viele Seminare und Kurse versprechen mittlerweile Bewusstseinserweiterungen, die Grenzen des Alltags zu überschreiten. Das geht allein durch den eigenen Atem, heißt es. Und das möchte ich jetzt besprechen mit Ulrich Ott. Er ist Psychologe und erforscht seit über 15 Jahren an der Universität Gießen verändernde Bewusstseinszustände, unter anderem durch das Atmen. Schönen guten Abend.
Ja, hallo.
Herr Ott, Sie haben das ja nicht nur bei Ihren Probanden getestet, was da passiert im Gehirn. Sie haben es auch an sich selber probiert, zum Beispiel durch bewusstes Hyperventilieren. Das heißt, Sie haben ganz bewusst extrem tief und schnell geatmet. Was hat das in Ihrem Kopf ausgelöst?
Ja, erstmal ist das ziemlich anstrengend. Also Sie fangen an zu schwitzen, wenn Sie so tief und so schnell atmen, wie Sie können. Werden Sie auch nach einiger Zeit aufhören, weil Sie gar keine Lust mehr dazu haben. Der Atemantrieb lässt dann nach, weil sie das ganze CO2 abatmen, was im Blut ist, und diesen Atemantrieb regelt. Das heißt, sie wollen eigentlich aufhören und dann sitzt jemand bei ihnen und sagt, weiter atmen, und dann kommen sie tatsächlich in solche Grenzsituationen, wo sie die Kontrolle verlieren, wo bestimmte Emotionen in ihnen hochkommen können. Manchmal kommt es auch zu unwillkürlichen Bewegungsmustern. Es kommen auch so titanische Krämpfe, wo sich die Hände so ein bisschen zusammenziehen in eine Pfötchenstellung. Also da kommt von der Physiologie her schon einiges aus dem Normalbereich heraus. Und auch im Psychischen treten da viele Phänomene dieser Art auf, die oft auch als eine Art Katharsis beschrieben werden. Also so eine Auslösung von emotionalen Material.
Krämpfe klingt nicht so schön, aber die Emotion, das ist ja jetzt vielseitig. Was war bei Ihnen?
Es kann sein, also bei mir speziell war es so, vor allem im Ausklang, wenn Sie dann aufgehört haben zu atmen, haben Sie eine Phase von totaler Stille, wo Sie auch nicht mehr atmen möchten. Ja, und in diesen Phasen von Stille kann es sein, dass Sie dann ganz intensive Gefühle haben von Zeitlosigkeit, von Dahinschweben. Also schon ziemlich ekstatische Erfahrungen, auch mit Glück verbunden.
Das klingt so, als ob man auch mal loslassen würde. Also die Kontrolle fällt weg, vielleicht genau. Die Regulation vielleicht weg. Das ist natürlich auch etwas, was jetzt viele Leute in Techno-Clubs sagen würden. Sie nehmen deswegen Drogen, um die Kontrolle zu verlieren. Ist das also tatsächlich zu vergleichen?
Ja, also das ist tatsächlich auch von Entwicklung her so gewesen, dass Stanislav Grof diese Technik entwickelt hat, das holotrope Atmen, nachdem er nicht mehr den Zugriff auf LSD hatte. Damit hat er vorher Therapiesitzungen gemacht. Und dann hat er sich umgeschaut und hat gefunden, dass es im Yoga auch Atemtechniken gibt. Und von denen hat er dann seine Technik des holotropen Atmens abgeleitet. In Verbindung mit sehr schöner Musik, stimmungsvoller Musik. Und eben immer einen Begleiter, der dabei ist und einen unterstützt. Und im Anschluss wird dann das Material und das Erlebte in Form von Bildern gemalt, weil das auch oft sprachlich nur schwer auszudrücken
ist. Es ist interessant, dass Sie das sagen, weil ja viele Leute, die jetzt diese sogenannten Partydrogen nehmen, ja auch sagen, die wirken vor allem in Verbindung mit der Musik, obwohl die dann natürlich wesentlich schneller ist als das, was Sie jetzt gerade beschreiben. Aber zu jedem Rausch, sagt man ja, gehört auch ein Kater. Ist das bei diesem Atmen auch bei Ihnen so gewesen?
Nein, also das habe ich nicht festgestellt. Also man ist hinterher vielleicht etwas erschöpft, aber dass es jetzt irgendwelche Nachwirkungen hätte, so wie wir es bei den Drogen kennen, habe ich selbst nicht erfahren. Und das war auch von unseren Probanden, die wir da untersucht haben, nicht so berichtet worden.
Was ist dann Ihre Erkenntnis, wenn Sie sich die Daten anschauen, wenn Sie auch Gespräche führen und zuhören? Gibt es da tatsächlich ein zunehmendes Bedürfnis nach diesem Rausch, der vielleicht nicht mit Drogen und den Nacheffekten von Drogen zu tun hat?
Ja, also ich glaube schon, dass dieser Wunsch, mal aus dem Alltagsbewusstsein auszusteigen, sehr groß ist. Also gerade da, wo wir sehr kontrolliert sind und alles durchgeplant ist, kann man in diesen veränderten Bewusstseinszuständen ganz andere Seinsebenen in sich erfahren. Und das erleben viele Menschen auch als eine große Bereicherung.
Das gibt's ja aber eigentlich doch auch schon in vielen buddhistischen und hinduistischen Stilen, oder? Also Tai Chi, Yoga, Zen, das sind doch alles so Ideen, wo es darum geht, mal jenseits dessen, was wir im Alltäglichen von unserem Körper an Feedback bekommen, das mal zu hinterfragen und sich dafür zu öffnen. Wo ist der Unterschied zur Meditation?
Also die Übergänge sind fließend. Es gibt auch sehr viele atembezogene Meditationstechniken. Das holotrope Atmen ist jetzt mit seiner sehr massiven Atemtechnik schon eher, würde ich sagen, fast eine Holzhammermethode. Auch von dem, was wir da von den physiologischen Werten gesehen haben, wie da das Blut sich verändert hat, der pH-Wert, das Kohlendioxid. Das ist also schon ein sehr massiver Stimulus. Da sind die originalen Yoga-Techniken zum Atmen schon etwas subtiler. Da gibt es aber auch solche Hyperventilationstechniken, die aber mehr innerhalb der Meditation genutzt werden, um solche Phasen von innerer Gedankenstille hervorzurufen.
Aber verstehe ich Sie richtig, das ist dann nicht für jedermann, weil wenn das Sie gerade von Blutwerten genau reden, die sich verändern.
Ja, also das muss man auch immer von vornherein sagen. Also zum Beispiel Personen, die eine Neigung zur Epilepsie haben, sollten das auf keinen Fall ausprobieren, weil das eine Provokationsmethode ist zur Diagnostik in der Epilepsie-Forschung und Behandlung. Wenn man hyperventiliert, wird die Erregbarkeit auch vom Nervengewebe gesteigert und man kann damit Anfälle provozieren. Das heißt, Epilepsie wäre eine Kontraindikation dafür. Oder auch wenn Sie Probleme haben im Herzen, Herzkranzgefäße, es kann zu einer Verengung der Gefäße kommen. Und wenn Sie da schon eine Verengung haben, kann das dann noch zusätzlich eine Belastung darstellen. Also das wären so zwei Gegenanzeigen für diese sehr massiven Techniken, wie sie beim holotropen Atmen verwendet werden.
Eine Frage zum Schluss. Wenn Sie das selber ausprobiert haben, dann waren Sie ja sozusagen Proband und Wissenschaftler gleichzeitig. Wie hat das denn funktioniert?
Ja, also das ist so eine Regel, dass ich die Sachen gerne erstmal ausprobieren will an mir selbst, bevor ich dann die Probanden dem aussetze. Wobei gerade bei dieser Hyperventilationsstudie, die wir hier auch im MRT, im Magnetresonanztomographen durchgeführt haben, da waren das natürlich alle Menschen, die schon sehr viel Erfahrung mit dieser Hyperventilationstechnik hatten.
Die Sehnsucht nach dem Rausch, die hinterfragt Ulrich Ott. Er probiert es auch selbst. Herr Ott, herzlichen Dank.
Ja, gerne. Tschüss.